Liebe Gemeinde, ich grüße euch mit dem biblischen und hebräischen Friedensgruß. Shalom, der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Wenn wir jetzt auf Gottes Wort hören, dann geht es nicht so sehr um unsere Geschichte und um unsere Empfindungen und das, was wir alles erlebt haben oder mit Herbrechtingen verbinden. Vielen Dank für die Fragen, die er gestellt hat. Aber jetzt geht es darum, dass Jesus, der auferstandene Herr, der mitten unter uns ist, zu uns persönlich spricht. Wer mich kennt, der weiß, immer wenn Jesus, wenn es jetzt um das Wort Gottes und die Botschaft von Jesus Christus geht, dann ziehe ich mein kleines Kreuzchen an. Ich hatte ein schönes Kreuz direkt aus Jerusalem. Neben der Grabeskirche habe ich es von einem Freund erstanden, der sich selber mitgefreut hat. Ein wunderschönes Kreuz. Und als ich in München bei einem Gottesdienst vor etwa einem halben oder dreiviertel Jahr war, nach dem Gottesdienst war irgendwie mein Kreuz weg. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch seither nicht mehr gefunden, habe immer noch die Hoffnung, dass ich es wieder einmal bekomme. Wenn ich wieder nach Jerusalem komme, werde ich auch ein Jerusalemer Kreuz mitbringen. Und dann war ich in Afrika, im Süden Afrikas, auch in der Stadtmission, in Pretoria und in Johannesburg und in Swakopmund und in Windhoek in Namibia. Und dort sind überall Leute, die in Krishona ausgebildet wurden, Prediger und Pastoren. Und da war ich echt traurig, dass ich das Kreuz nicht mehr hatte. Dann habe ich in einem Geschäft in Afrika dieses afrikanische Kreuz gefunden. Dann habe ich es gekauft und das afrikanische Kreuz, ihr müsst nachher, könnt das gerne mal angucken, hat lauter kleine Elefanten drauf. Denke, das ist auch niedlich und ein Zeichen, dass Jesus mitten unter uns ist. Es gibt in unserem Leben besondere Zeiten. Ich denke, da wird mir jeder auch zustimmen. Augenblicke, die wir nie vergessen. Im Positiven, vielleicht aber auch im Schwierigen. Zeiten, die zu uns gehören. Besondere Zeiten. Schlüsselerfahrungen. Besondere Momente in unserem Lebenslauf, die unser Leben entscheidend bestimmen. Da könnte man jetzt an Entscheidungserfahrungen denken. Als ich damals im Gespräch mit meinen Eltern, es war eine ganz andere Zeit als heute, mit 16 Jahren, dann die Entscheidung getroffen habe, ich will Elektroingenieur werden. Hatte ich ein Vorbild, jemand, der Elektroingenieur war bei einer Firma, so wie du ja, glaube ich, auch. Und das war so mein Vorbild. Und diese Entscheidung war eine wichtige Weichenstellung in meinem Leben. Dann die Beziehungserfahrung auch mit meiner Frau ist schon was Tolles, wenn man über so viele Jahre immer wieder gemeinsam auch Hilfe und Gotteserfahrungen erfährt. Ich erinnere mich natürlich, als wir getraut wurden auf der Schwäbischen Alb in Bernloch-Meidelstedt, ein kleines Nest, Hohenstein, heißen die verschiedenen Orte gemeinsam. Dort in der Kirche fand unsere Hochzeit statt. Dann die Geburt unserer Kinder. Das wird auch ein Vater nicht so schnell vergessen. Gut, bei unserem ersten Kind habe ich mich noch ein bisschen verführen lassen von den Krankenschwestern. Damals wollten die den Mann noch nicht dabei haben, den Vater nicht dabei haben bei der Geburt. Und dann haben die mir gesagt, ach, das dauert noch lang, gehen Sie nochmal heim. Wir rufen Sie dann an, wenn es soweit ist. Ja, als die mich angerufen haben, war das Kind schon längst auf der Welt. Da war ich stinksauer, ganz ehrlich, aber habe mich trotzdem gefreut an so einem ältesten Sohn. Besondere Erfahrungen im Leben, Weichenstellungen. Ich denke auch an die Erfahrung, als ich Gott zum ersten Mal begegnet bin. Gut, ich kam aus einem frommen Elternhaus, und ihr habt es ja gerade vorher schon gehört, schon um meinen Stubenwagen sind Engel getanzt und haben sich vorbereitet auf das Weihnachtsfest. Aber als ich 14, 15 war, das waren die 68er Jahre, bin ich in eine Welt hineingekommen, die ganz anders war als die fromme Welt in unseren Kirchen oder Gemeinschaften. Und ich bin immer weiter weggekommen von dem, was mir als Kind auch wichtig war in der Jungschar oder in Kindergruppen. Und dann habe ich eine kleine Revolution gestartet bei uns in der Familie, dass ich immer vor dem Tischgebet schon aufgestanden bin, weil ich konnte das nicht ertragen. Und das hat mit dazu beigeführt, dass ich schon sehr früh mein Elternhaus verlassen habe und eigene Wege gegangen bin. Ich hatte Freunde, die mich vom Glauben weggezogen haben. Und mit 19 Jahren, nachdem ich zum ersten Mal der Frage des Sterbens und des Todes begegnet bin, mein Bruder war schwer verunglückt und ich dachte eigentlich, ich kam mit zu der Unfallstelle, ich dachte eigentlich, er ist tot, hat mich tief getroffen. Und dann habe ich gefragt, was wäre mein Leben eigentlich wert, wenn ich jetzt sterben würde? Aber ich habe lange Zeit keine Antwort gefunden. Dann wurde ich eingeladen zu einer, damals hat man gesagt, großen Jugendevangelisation mit Pastor Klaus Vollmer und dem Fietz-Team, Siegfried Fietz, der damals noch ehrenamtlich unterwegs war. Und in unserer Stadthalle in Reutlingen waren so 500 junge Erwachsene beieinander. Ich war 19 Jahre alt. Saß ziemlich weit hinten und habe zugehört und wir haben diskutiert in dieser Woche, eine Woche lang. Und an einem Abend, werde ich nie vergessen, hat Klaus Vollmer gesagt, jetzt nehme ich euch mit nach Jerusalem. Geht mal mit und geht die Stufen mit hinauf. Dann seht ihr den Felsen und in diesen Felsen war das Kreuz eingepfropft sozusagen, an dem Jesus hing. Und Jesus sieht dich jetzt an und sagt, du darfst nochmal neu beginnen. Er gibt dir eine Hoffnung, die bleibt in deinem ganzen Leben. Und das hat mich damals so getroffen, weil ich gemerkt habe, jetzt redet nicht irgendein Mensch, der ein paar guten Gedanken sagt, sondern es redet Jesus zu mir. Dann habe ich zu dem, der neben mir saß, der mich auch eingeladen hat, gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Ich möchte es annehmen. Und er hat gesagt, falte deine Hände, kannst auch niederknien und spreche ein Gebet. Ich habe gesagt, ich kann kein Gebet mehr sprechen, ich weiß nicht, wie das geht. Und dann hat er gesagt, ich spreche eins für dich und sprich du es nach. Und das habe ich dann getan und das war eine Wende in meinem Leben. Das war solch ein Augenblick, den ich nie vergessen werde, der mein ganzes Leben verändert hat. Ich bin dann anschließend zu dem Pastor Klaus Vollmer hingegangen und habe gesagt, was muss ich jetzt tun? Und er hat mir gesagt, ich bitte dich um drei Dinge. Einmal, geh zu deinen alten Freunden aus den 68er Generation. Wir saßen da in den Fabrikhallen zusammen, immer im gleichen Parkhaus und haben Politik gemacht. Haben uns beschäftigt mit Che Guevara oder mit Mao Zedong und anderen und wollten Demokratie lernen. Geh dorthin, sag, dass du Christ geworden bist, verabschied dich von ihnen und du wirst neue Freunde finden. Das ist mir nicht leicht gefallen, gebe ich ehrlich zu, aber dieses Verabschieden war wichtig. Ich habe einen Schnitt gemacht in meinem Leben. Und dann hat er gesagt, und dann bitte ich dich, nicht, ich verlange das nicht von dir, aber ich bitte dich, jeden Tag ein gutes Wort von Gott zu lesen in der Bibel. Und wenn es nur 3 Minuten ist. Und einmal in der Woche ein gutes, in einem guten Buch. Und dann brauchst du, und das war das dritte, einmal im Jahr Großputz für deine Seele. Das hat mir sehr geholfen. dass du Abendmahl feierst, dass du deine Schuld bekennst, dass du wieder neue Freude gewinnst, auch in deinem Leben. Bestimmende Zeiten, Wendeerfahrungen. Als Christen sagen wir, Gott greift ein in die ablaufende Zeit unseres Lebens. Ich meine, das kennen wir alle, den Chronometer, so wäre das Chronos im Griechischen, die ablaufende Zeit. Nach jedem Herbst kommt ein Frühling, nach jedem Sommer kommt ein Herbst und die ablaufende Zeit. Und wir Christen sagen, in diese ablaufende Zeit, die wie eine Sanduhr sozusagen läuft, greift Gott ein in unser Leben. Da bleibt für einen kurzen Augenblick die Zeit stehen. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Die Bibel nennt das Kairos-Situation. Auch wieder griechisch Kairos-Situation. Gotteszeit. Plötzlich, unerwartet, greift Gott in unserem Leben ein. Und es kann eine Wende in unserem Leben geschehen. Vor 10 Jahren habe ich das auch erlebt, als ich im Krankenhaus im Bett lag und mich darauf einrichtete, dass mein Leben nun wirklich zu Ende ist. Durch eine große, schwere Krebserkrankung. Und dann hat Gott geholfen. Er hat mich geheilt. Und deswegen habe ich ihm auch versprochen, Herr, wenn du willst und mir Kraft gibst, werde ich meine Berufung auch weiterleben als Verkündiger. Wendezeiten. In diesem Gottesdienst geht es auch um solch eine Wendezeit. Wendeerfahrung, und zwar in Galiläa am See Genezareth. Ihr kennt vielleicht den See Genezareth, wart schon mal dort. Darf ich mal fragen, wer war schon mal dort? Ach doch, einige. Ihr habt es direkt vor Augen. Das hilft einem natürlich sehr beim Bibellesen. Man stellt sich den See Genezareth, wo ja manche sagen, das Galiläische Meer, ganz anders vor. Also es ist eigentlich ein relativ kleiner See, 60 Kilometer im Umfang. Ich bin mit dem Fahrrad schon ein paar Mal rumgefahren und ist so groß wie der Chiemsee. Also es ist wirklich nichts Großes. Aber dort hat sich Weltgeschichte ereignet. Heute ist da übrigens, wie viel Grad hast du heute Morgen schon geguckt? Wenn es bei uns kühler wird, na, gucken wir immer an, wie viel es in Tiberias ist am See Genezareth. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Die will ich euch ganz kurz zeigen, damit ihr mit in das Geschehen einsteigen könnt. Also, Jesus ist aufgewachsen in Nazareth. Das ist ein Blick auf die moderne Stadt Nazareth, eine große arabische Stadt. Gibt es eine große Kirche, die an Maria erinnert, ein gewaltiges Gebäude, relativ neu. Und diese Kirche wurde gebaut über dem sogenannten Wohnhaus der Familie des Josef und der Maria, wo Jesus also zu Hause war, in Nazareth. Dort wird übrigens Jesus mit Maria dargestellt in ganz vielen Bildern, die immer aus der Kultur des jeweiligen Landes gezeigt wird. Hier sehen wir eins aus Korea, so stellen Koreaner sich das vor, als Jesus zur Welt gekommen ist. Das ist jetzt wieder mehr Deutsch, Jesus im lockigen Haar. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wie war Jesus eigentlich, als er ein bisschen so als Jugendlicher auch aufbegehrt hat gegenüber den Eltern in der Pubertät. Das war alles spannend, Jesus war Mensch wie wir. Und dann stand Jesus an der Hobelbank, die Bibel sagt, er war Zimmermann, er war Bauhandwerker, hat mit Materialien gearbeitet. Sie haben Häuser gebaut in einem Gebiet, wo es sehr viel Kriege gab, leider bis heute in der Levante. Und er war jetzt nicht unbedingt an dieser deutschen Hobelbank, aber ist ein schönes Bild. Es gibt dort eine kleine Kapelle, eine Kirche, wo Jesus wahrscheinlich, das war früher mal eine Synagoge, wo Jesus mit seinem Vater in der Synagoge war. Dann fahren wir ein bisschen hinunter nach Kana. Kana war damals die größere Stadt und Nazareth war ganz klein. Da waren ein paar jüdische Familien zusammen. Heute ist es eine große Stadt. Da war Kana eigentlich der bekanntere Ort mit dem Wunder der Hochzeit. und mit dem Wein, den Jesus aus dem rituellen Wasser gemacht hat. Und dann geht es hinunter durch das sogenannte Taubental. Man sieht hier den Berg Arbel hinunter zum See Genezareth. Ihr seht schon den See Genezareth so ein bisschen im Nebel, im Hintergrund. Und das ist hier das Nordufer des See Genezareth, eigentlich das Hauptgebiet, wo Jesus seine Jünger berufen hat und wo er unterwegs war von Kapernaum bis Tiberias. Nochmal ein Bild vom See. Und Jesus begegnet hier den Fischern. Bis heute gibt es dort Fischer. Man kann das richtig miterleben, wie Jesus hier gelebt hat und gewirkt hat. Ich habe noch ein Bild von den Jüngern. Ich wollte nur zeigen, die Jünger waren ganz unterschiedliche Typen, so wie auch wir sehr unterschiedlich sind. Also die hatten ganz unterschiedlichen Charakter. Der Johannes war ja mehr so der Softie, der Petrus war so der Draufgänger, deshalb auch der Sprecher der Jünger. Es gab manche, die schauten mehr nach hinten und die anderen waren zielstrebig nach vorne, Jesus nach. Also ihr habt einen Blick, ihr habt es vor Augen, was sich da ereignet hat. Und die Heimat dann für Jesus war Kapernaum. Wenn wir einen Bibelkurs machen würden, würde ich jetzt alles abfragen ein bisschen. Man muss das ja schon wissen. Jesus war bei der Schwiegermutter des Petrus. Dort war er gerne, da erlebte er seine private Welt. Er ging in die Synagoge in Kapernaum, ist eine wunderschöne, große Synagoge. Dort ereignet sich das religiöse Leben. Und er ging an die große Handelsstraße, die Via Maris, die von Damaskus zum Mittelmeer führte. Und dort spielte sich das Leben ab und dort ging Jesus hin, zu den Menschen. Jesus ging zu den Menschen. Wir leben nun gerade in diesem Gebiet, das wir gesehen haben, eine Wendesituation, eine Gotteszeit, die Zeit ist erfüllt. Und diese Zeit hat die Menschen verändert. Eigentlich ist es sehr beschaulich dort. Und doch hat sich Welt- und Kirchengeschichte ereignet. Es hat Auswirkungen bis heute. Alles hat sich verändert. Es fing ganz klein an. Ich lese den Text, Markus 1, Vers 15 bis 20. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt. Also es ist jetzt diese besondere Zeit. Und das Reich Gottes ist herbeigekommen in Jesus. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Da Jesus aber am Galiläischen Meer entlang ging, also am See Genezareth, genau das, was wir gesehen haben, sah er Simon und Andreas, seinen Bruder, dass sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten Jesus nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, also Jakobus ben Zebedäus, so sagt man bis heute auch in Israel, bezeichnet man die Menschen mit ihrem Vornamen und dann Sohn des Zebedäus und Johannes, seinen Bruder, dass sie die Netze im Schiff flickten. Und alsbald rief er sie, folgt mir nach. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Schiff mit den angestellten Arbeitern und sie folgten Jesus nach. Ich habe drei kurze Gedanken. Erstens, Jesus sucht uns. Jesus sucht uns. Jesus ging entlang am Galiläischen Meer. Wir entdecken hier die Suchbewegung Gottes, die man ja im Neuen Testament an so vielen Stellen entdecken kann. Jesus, der Sohn Gottes, kam in unsere Welt herein. Wir werden bald wieder Weihnachten feiern. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist in Nazareth aufgewachsen, wie wir es gerade gesehen haben. Er wurde von seinem menschlichen Vater Josef geprägt. Im jüdischen Denken und der jüdischen Kultur ist es so, dass die Väter verantwortlich sind für die Prägung ihrer Kinder. Wir haben das in Europa, auch in Deutschland, auch im christlichen Abendland weitgehend den Frauen überlassen, den Müttern überlassen. Ist ja auch nicht falsch. Mütter sind ja vielleicht viel klüger als die Väter, aber im Judentum ist es ganz stark an die Väter gebunden. Die Kinder gehen mit dem Vater in die Synagoge. Der Vater lehrt sie das biblische oder geistliche Denken im Judentum. Die Väter sind verantwortlich für die Lebensprägung und für die Glaubensprägung. Er lernte dann seinen Beruf, Jesus lernte seinen Beruf als Bauhandwerker. Das heißt, er schaute seinem Vater, das ist im Orient bis heute eigentlich üblich, er schaute seinem Vater über die Schulter und lernte aus der Praxis für die Praxis sozusagen. Ich habe das viel erlebt, besonders in Geschäften im Orient, wenn die Kinder schon mitmachen im Geschäft und sie übernehmen immer mehr Verantwortung und irgendwann sitzt der Vater oder der Großvater dann hinten auf dem Sessel und die Kinder steuern den Laden sozusagen. So war das auch bei Jesus. Hatte viel zu tun in diesem großen Gebiet. Wahrscheinlich hat er sehr viel in Sepphoris gearbeitet, einer römischen Besatzungsstadt. Eines Tages, etwa 30 Jahre alt, geht Jesus, stelle ich mir das vor, in die Küche zu seiner Mutter und sagt: Mutter, jetzt muss ich gehen. Und dann geht er zu seinem Vater, legt den Hammer auf den Tisch sozusagen, auf die Werkbank und sagt: Vater, jetzt muss ich gehen. Vater und Mutter, Maria und Josef, wussten ja, dass Jesus eine andere Berufung noch hat. Und er ging dann zu Johannes an den Jordan, ließ sich dort taufen und hört diesen Satz: Dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Hier wird nochmal die Suchbewegung Gottes, die Mission Jesu sichtbar. Und dann geht Jesus mit wachem Auge, mit suchender Liebe am See Genezareth entlang. Er sucht seine Jünger, seine Schüler. Er ist ein ganz besonderer Rabbi, ein besonderer Lehrer. Er wartet nicht, bis sich Leute bei ihm bewerben und Prüfungen ablegen, um dann in die Tora-Schule zu kommen. Nein, er geht und sucht seine Jünger. Wer sind wir denn? Wir lassen uns nicht so billig verkaufen. Hier können wir von Jesus lernen, übrigens auch in unseren Gemeinden, auch in unseren Kirchen, auch in der Jugendarbeit, aber in all dem, was wir tun, auch heute in unserer Welt. Bei uns ist ja so, wir haben oft so eine Kommstruktur, wie ihr hier jetzt auch einen Zettel von dem Gottesdienst gemacht habt heute Morgen. Das finde ich toll. Aber wir machen eine Einladung und warten dann, bis Leute zu uns kommen. Event- und Veranstaltungskirche. Jesus ganz anders. Er geht zu den Menschen. Er geht, das Verlorene zu suchen. Die Bibel sagt, er ist der gute Hirte mit dem Blick der Liebe, der verlorene Menschen sucht. Er kommt zu uns. Er kommt in unsere Alltagswelt hinein. Er sucht dich auch heute Morgen mit deinen Fragen, die verborgenen Fragen, die wirklich keinem Menschen sagen, die aus unserer Lebensgeschichte kommen. Er sieht unsere Zweifel, die wir haben. Herr, warum ist das in unserer Welt so mit den Kriegen und mit der Not? Er kennt unsere Wunden, die wir mit uns rumtragen, auch Lebenswunden. Er will uns zurechtbringen. Das ist so diese Gottesstunde. Ich habe das persönlich erlebt, als ich damals aus meinem Elternhaus davongelaufen bin. Hat Gott mich nicht vergessen, sondern er hat mich eingeholt. Oder als ich in der Jugendarbeit engagiert war und manchmal an die Grenzen meiner Kraft kam, habe mich oft auch übernommen, da hat Gott mich nicht vergessen. Bei allen Programmen, Terminen und bei aller Jugendarbeit, er hat mich immer wieder zurückgeholt. auf seinen Weg der Verkündigung. Oder als ich enttäuscht in der Ecke saß, weil Menschen mich enttäuscht haben, hat er seine Stärke und Größe gezeigt. Er sucht uns. Jesus, der Herr der Welt und des Lebens, sucht uns. Auch jetzt. Er geht uns Menschen nach, er geht auf uns zu, wie damals bei den Vergessenen in Galiläa, die weit weg waren vom Zentrum in Jerusalem. Galiläa, auch Kapernaum oder die anderen Orte, Bethsaida und wie sie auch immer heißen, waren nicht das Zentrum der Welt damals, sondern das war weit, weit weg. Als ich damals meine Freunde auf der Schwäbischen Alb hatte, hat man immer gesagt, ja, die von der Alb da, die kommen da runter jetzt nach Reutlingen oder so. Weit weg vom Zentrum. Viele in Galiläa waren auch arm und krank. Sie hatten ein kärgliches Auskommen. Jesus geht bis heute zu denen, die eine Sehnsucht haben nach echtem Leben. Da gibt es viele um uns herum. Die wollen, dass dieses einmalige Leben, das wir haben, wirklich gelingt. Wir wollen Glück, das hat ja mit Gelingen zu tun. Das zweite, der Ruf mitten im Alltag. Jesus sagt zu diesen jungen Männern, 20, 30 Jahre alt, komm, folg mir nach. Jesus war ihnen wahrscheinlich nicht ganz unbekannt, weil die jüdische Community damals in Galiläa, das waren ja Leute, die aus Babylon zurückgezogen sind und sich dann da festgesetzt haben in ihren Familien, die haben sich gekannt, die waren auch bei Familienfesten oft zusammen, so wie bei der Hochzeit zu Kana. Sie stammten aus einer frommen jüdischen Familie, auch diese vier, die Jesus berufen hat. Diese jungen Leute, die hatten eine große Messias-Erwartung. Sie wollten, dass der Messias kommt und Frieden schafft. Übrigens haben das heute in Israel auch ganz, ganz viele. Auch viele junge Leute. Sie lebten mit Fischereibetrieben. Sie kamen aus der Mittelschicht, wie Jesus ja auch, aus einem Handwerksbetrieb. Interessant ist, dass bei Jakobus und Johannes der Vater genannt wird, später auch die Mutter, die ja zu Jesus kommt und sagt, Herr, wenn die mit dir gehen, musst du ihnen schon auch einen guten Platz anbieten im Himmelreich. Also die Mutter kümmert sich um ihre Jungs. Es war eine fromme Familie, die Mutter stand übrigens später dann auch als eine der wenigen Frauen unter dem Kreuz. Eine fromme Familie ist ja auch heute nicht selbstverständlich. Wie viel Krach, wie viel Zerbruch, wie viel Nöte gibt es auch in unseren Familien, oft hinter den schönsten Hausmauern. Könnte ich manches erzählen, was ich nicht tue. Es ist ein Geschenk und ein Segen, wenn Familienbeziehungen gut gehen, wenn man eine gute, gesegnete Familie hat. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe auch gesellschaftlich in unserer Zeit heute eine große Leidenschaft für gute Familienbeziehungen. Die vier jungen Männer hören den Ruf, folge mir nach. Kommt mit mir, sagt Jesus, geht hinter mir her, kommt in meine Fußstapfen. Der Ruf des Messias hat ihr Leben verändert. Er ist der Einzige, der solch einen Ruf aussprechen darf. Denn er will ja nicht wie ein Sektierer, wie ein Seelenfänger junge Leute wegziehen von ihren Eltern. Nein, bis heute geht dieser Ruf Jesu auch durch unsere Gemeinden. Jesus sagt, folge mir nach. Folge mir nach, das heißt Altes, Gewohntes, Sicheres zurücklassen und ein Wagnis eingehen. Neues Wagen, Aufbruch mit Gott. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann heißt dies, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dann heißt das, lernt von mir. Was kann man von Jesus lernen? Von Jesus kann man lernen, wie echtes Leben gelingt. Kann man lernen, wie man mit Kindern und jungen Leuten umgeht. Kann man echte Liebe lernen. Kann man Glauben lernen. Kann man Hingabe lernen. Kann man lernen, was dienen bedeutet. Thomas von Kempen hat im 14. Jahrhundert hat er ein Buch geschrieben, Imitatio Christi, das heißt Jesus über die Schulter schauen. Herr, wie meinst du eigentlich das Leben? Wie kann mein Leben gelingen? Was ist eigentlich meine Berufung? Höre Jesus jetzt, wenn er dich sieht und ruft, folge mir nach. Die Reaktion finde ich großartig. Sie verließen alles und folgten Jesus nach. Spannend finde ich. Und dann noch das dritte, also das erste, Gottes Suchbewegung. Er sieht uns, er nimmt uns ernst. Das zweite, eine Entscheidung mitten im Alltag, mitten im Beruf. Und das dritte, der erste Schritt hat große Folgen. Es ist einfach spannend und aufregend, was die Jünger alles erlebt haben. Die haben viel erzählt später, in Evangelien wird es ja festgeschrieben. Die Wunder, die Predigten, die Rettung im Sturm, sie wurden ins Praktikum geschickt. Gemeinsame Wege mit Jesus auf dieser Wanderuniversität. Viele Fragen und Antworten, dann aber auch Enttäuschungen. Sie haben miterlebt, wie Jesus enttäuscht war, dass so viele weggingen. Und dann die Zeit in Jerusalem, das Abendmahl, die Füße waschen, Gefangennahme, Folter, Verurteilung, Kreuz und dann am Ostermorgen das leere Grab und sie begegnen Jesus, der sagt, Shalom, Friede sei mit euch. Gott hat Großes aus dem Leben dieser einfachen Leute von Galiläa geformt. Petrus wurde zum Sprecher und Leiter, kam bis nach Rom, wo er als Märtyrer starb. Andreas war bis ans Schwarze Meer gegangen, das Andreaskreuz erinnert daran. Jakobus war ein wichtiger Mitarbeiter in der Jerusalemer Gemeinde, Urgemeinde, und war einer der frühen Märtyrer. Und Johannes, Bischof in Kleinasien, der Westtürkei, etwa um das Jahr 90, 95, ist er gestorben, auch am Märtyrertod. Aus dem Ruf am See entstand eine Weltbewegung. Nun habe ich in meinem Leben, dadurch, dass ich eben als Generalsekretär des CVM weltweit unterwegs war, CVM Arbeit gibt es in 150 Ländern der Welt, und bei Weltratstagungen habe ich erlebt, wie Gott überall seine Leute hat. Wir haben das jetzt gerade noch mal gesehen, auch in Nuuk, in Grönland, diese Kirche von Hans Eggede, ich werde sie heute Nachmittag noch zeigen, wer das will, kann das sehen. Dort am Ende der Welt, sozusagen, gibt es Christen. Oder im Süden Afrikas, welche wunderbaren Erlebnisse hatten wir jetzt in der Osterzeit, in der Begegnung dort auch mit Gemeinden und Projekten. Überall in der Welt hat Gott seine Leute. Sie wurden wirklich zu Menschenfischern für das Reich Gottes geformt. Was kann Gott aus deinem Leben formen, machen, wenn du es wagst, in den Fußstapfen Jesu zu gehen? Komm, bleib nicht sitzen bei deinen Netzen. Komm, schau nicht zurück auf alte Bindungen. Komm, vergrab dich nicht in der Höhle deiner Sorgen. Komm, folge Jesus, wie Petrus, wie Andreas, wie Jakobus, wie Johannes, wie Mary, Maria, Magdalena oder Thomas oder Markus, der in Ägypten vor allen Dingen gewirkt hat. Mit Jesus gehen, das heißt, nicht, dass unser Leben locker wird. Also wir könnten jetzt auch Storys erzählen über viele Rückschläge, die es gegeben hat im Lauf unseres Dienstlebens. Es wird nicht locker. Nein, das verspricht Jesus nicht. Aber unser Leben wird, wenn wir mit ihm gehen, unendlich wertvoll. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus sucht uns. Er ruft uns mitten im Alltag und auch in jeder Altersphase. Und der erste Schritt hat große Folgen, die man dann in Herbrechtingen und Umgebung sehen wird.